Kapitel 3 – Die Geburt eines Sterns. Wir haben den Sternen schon lange Namen gegeben, bevor wir verstanden haben, um was für Objekte es sich dabei handelt. Heute wissen wir mehr und verstehen die Sterne von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Und man kann darüber streiten, ob man bei Sternen von Geburt oder Tod sprechen soll. Immerhin ist ein Stern ja nicht lebendig, aber sie haben auf jeden Fall einen Anfang und sie haben ein Ende und dazwischen passiert jede Menge. Und weil es einfach ein bisschen netter klingt, werde ich trotzdem von der Geburt eines Sterns erzählen, anstatt wissenschaftlich korrekt von den Frühphasen der Sternentstehung. Ich habe im ersten Kapitel schon davon gesprochen, dass Sterne auf den ersten Blick sehr einfach sind, sich bei näherer Betrachtung dann aber doch als ziemlich komplexe Objekte herausstellen. Und diese Komplexität fängt schon ganz am Anfang an. Es stimmt zwar, wenn man sagt, dass ein Stern entsteht, wenn eine große kosmische Wolke in sich zusammenfällt, aber diese kurze Beschreibung lässt jede Menge spannende Details aus, die wir uns jetzt anschauen wollen. Bleiben wir also nochmal bei so einer Wolke und erinnern wir uns, dass diese Wolken sehr, sehr viel größer sind als die an unserem Himmel und auch sonst wenig miteinander zu tun haben. Kosmische Wolken sind ein paar hundert Lichtjahre große Ansammlungen aus Gas und Staub und zu Beginn sind sie im hydrostatischen Gleichgewicht. So nennt man es in der Astronomie, wenn eine Wolke einfach nur da ist. Eigentlich würde sie schon was tun wollen, nämlich unter ihrer eigenen Gravitationskraft in sich zusammenfallen. Aber diese Wolken sind eben sehr groß und die Atome und Moleküle über ein gewaltiges Volumen verteilt. Die Gravitationskräfte, die zwischen ihnen wirken, sind gering und außerdem bewegen sich all diese Teilchen und sie stoßen dabei ab und zu zusammen und prallen quasi voneinander ab. Sie üben also einen Druck aus, der Gravitationskraft entgegenwirkt und solange diese Kräfte sich die Waage halten, ist die Wolke in diesem hydrostatischen Gleichgewicht. Wenn jetzt irgendetwas dieses Gleichgewicht stört, so dass sich das Material in einer Region ein wenig verdichtet, kann der Druck der Teilchen die Gravitationskraft nicht mehr aufhalten. Jetzt fällt die Wolke in sich zusammen. Aber das kann sie nicht beliebig schnell oder beliebig lange machen. Wenn die Wolke kollabiert, dann findet eine Bewegung statt. In jeder Bewegung steckt Energie und wer das nicht glaubt, soll einfach mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn man mit Anlauf gegen eine Wand läuft. Die Energie der Bewegung wird dann schnell spürbar. Bei der Wolke wird die Bewegungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt. Je kompakter die Wolke wird, desto wärmer wird es in ihrem Inneren und aus dem Inneren wird die Wärme nach außen abgestrahlt. Oder anders gesagt, die Wolke wird im Inneren immer dichter, aber sie wird nicht heißer. Zumindest so lange nicht, bis die Dichte einen bestimmten Wert überschritten hat und die Wärmestrahlung nicht mehr durch die Gasschichten hindurch nach außen kommt. Dann heizt sich das Innere auf, die steigenden Temperaturen sorgen dafür, dass sich die Teilchen jetzt schneller bewegen als vorher und einen stärkeren Druck ausüben können. Es bildet sich ein neues Gleichgewicht, der Kollaps der Wolke hört auf. Der ganze Vorgang hat bis jetzt ein paar tausend Jahre gedauert. Ein Stern ist aber noch lange nicht entstanden, sondern nur ein erster hydrostatischer Kern oder, wieder ein bisschen weniger wissenschaftlich ausgedrückt, eine Wolke, die ein bisschen dichter und heißer ist als vorher. Aber immer noch weit von dem entfernt, was wir als Stern bezeichnen würden. Würden wir so ein Objekt ins Zentrum des Sonnensystems setzen, dann würde es bis zur Umlaufbahn des Jupiters reichen. Es befindet sich aber immer noch jede Menge Gas und Staub um diesen hydrostatischen Kern rundherum. Es ist ja nicht die gesamte ursprüngliche Wolke kollabiert, sondern nur ein Teil von ihr. Und dieser Teil übt natürlich weiterhin eine Gravitationskraft auf die Umgebung aus und deswegen fällt von außen immer neues Material auf den zukünftigen Stern. Seine Masse steigt, damit auch der Druck auf sein Inneres und damit dort dann auch die Temperatur. Sobald die einen bestimmten Wert erreicht, passiert etwas Interessantes. Und wenn wir wissen wollen, was da interessant ist, müssen wir uns erstmal genau ansehen, woraus diese Wolke eigentlich besteht. Vor allem aus Wasserstoff. denn dieses einfachste chemische Element ist schon direkt nach dem Urknall entstanden. Ein bisschen Helium, das zweiteinfachste chemische Element, ist auch dabei, denn auch das gab es schon direkt nach der Entstehung des Universums. Sieht man von vergleichsweise verschwindend geringen Mengen anderer Elemente ab, ist alles andere aber erst viel später entstanden, durch die nuklearen Prozesse im Inneren der Sterne selbst. Oder anders gesagt, so gut wie alles im Universum besteht aus Wasserstoff und Helium, und das gilt vor allem für die kosmischen Wolken. Im Laufe der Jahrmilliarden haben Sternexplosionen und andere Prozesse auch andere chemische Elemente wie Sauerstoff oder Kohlenstoff ins All geblasen, und ein bisschen was davon hat sich in den Wolken angesammelt. Aber das spielt vorerst keine Rolle. Wir können uns auf Wasserstoff und Helium konzentrieren. Diese Elemente findet man in den Wolken und auch in unserem werdenden Stern, aber meistens nicht in Form einzelner Atome, sondern als Moleküle, also als Verbindung mehrerer Atome. Und diese Verbindung kann auch aufgebrochen werden, wenn die Temperatur nur hoch genug ist. Aus einem Wasserstoffmolekül, das aus zwei verbundenen Wasserstoffatomen besteht, werden dann wieder zwei einzelne Atome. Um diese molekulare Bindung aufzubrechen, ist aber Energie nötig, und diese Energie fehlt der Wolke, um ihre Teilchen aufzuheizen. Sie bewegen sich nicht schnell genug, um der Gravitationskraft der immer schwerer werdenden Wolke etwas entgegensetzen zu können, und der Kollaps geht erneut weiter. Das Innere des hydrostatischen Kerns wird also noch kleiner und noch dichter und noch heißer, wodurch irgendwann wieder genug Wärmeenergie da ist, um ein neues Gleichgewicht zu erreichen und den Kollaps aufzuhalten. Das, was jetzt entstanden ist, nennt man Protostern, und das ist schon etwas anderes als die ursprüngliche Wolke. Im Inneren so eines Objekts herrschen Temperaturen von ein paar tausend Grad, was viel ist, aber für einen echten Stern immer noch nicht reicht. Aber jetzt braucht es nicht mehr viel, denn von außen fällt weiter Material aus dem Rest der Wolke auf den Protostern. Er wächst, er wird dichter, sein Inneres wird immer heißer und die Teilchen dort bewegen sich immer schneller. Und wenn wir bei einer Kerntemperatur von mehr als 10 Millionen Grad angelangt sind, dann wird es spannend, denn dann prallen die Wasserstoffatome mit so einer Wucht aufeinander, dass sie verschmelzen. Sie fusionieren zu Heliumatomen, und bei dieser Kernfusion wird Energie freigesetzt. Sehr viel mehr Energie, als in der Wolke zuvor verfügbar war. Der Stern, und ab jetzt ist es ein Stern, strahlt diese ganze Energie aus seinem Kern nach außen, und der Druck dieser Strahlung hält den Kollaps seiner Materie endgültig auf. Die jetzt sehr viel stärkere Strahlung drückt auch quasi die außerhalb des Sterns befindlichen Reste der Wolke davon, sodass nichts Neues mehr auf den Stern fallen kann. Ein neues und prinzipiell sehr stabiles Gleichgewicht ist entstanden. Solange die Kernfusion im Inneren des Sterns weitergeht, wird der Stern dieses Gleichgewicht behalten. Der komplette Vorgang dieser Geburt, der in Wahrheit natürlich immer noch sehr viel komplizierter ist als das, was ich erzählt habe, hat ein paar Millionen Jahre gedauert. Das ist viel, aber immer noch wenig verglichen mit der Zeit, die ein Stern in dieser Phase der Kernfusion verbringen kann. Sterne wie unsere Sonne halten das um die 10 Milliarden Jahre durch, und es gibt Sterne, die das ein paar Billionen Jahre lang schaffen können. Es gibt auch welche, bei denen alles viel schneller vorbei ist, aber die sind in der Minderheit. Für alle Sterne aber gilt, irgendwann ist das Sternenleben vorbei. Und das, was dann kommt, ist mindestens so kompliziert und spannend wie ihre Geburt.